bin der Überzeugung, dass Geschlechterungleichheit und Kapitalismus sehr, sehr eng miteinander verwoben sind, genauso wie die Ausbeutung unserer fossilen Energieträger mit dem Kapitalismus verwoben sind, genauso wie neokoloniale Ausbeutungsstruktur mit dem Kapitalismus verwoben sind.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Hallo zu Hansa Rauschen. Alle kennen solche Situationen. In der Konferenz werden immer wieder die gleichen zwei, drei Personen unterbrochen. Sie sprechen leiser und lächeln viel. Oder diese. Einer Person werden sexuelle Avancen gemacht. Die Person hat echt keine Lust, aber so richtig äußern tut sie das wie einem geheimen Skript folgend auch nicht. In beiden Beispielen geht es um Phänomene, die vor allem Menschen geschehen, die als Frauen behandelt und eingeordnet werden. Süß, das jetzt gerade erscheinende große erste Buch der 1994 geborenen Ann-Christine Klusti ist eine äußerst kluge und lesenswerte Tauchfahrt hinein in die Dinge, die in Frauen hineinprojiziert werden und die sie selbst performen. Und zugleich ein wichtiges Buch über die Möglichkeiten des aktuellen Feminismus. Viel Spaß bei meinem Gespräch darüber mit Ann-Christine. Ann-Christine, schön, dass du da bist im Podcast Hansa Rauschen. Dein Buch ist soeben aus der Druckerei gekommen, Süß, eine feministische Kritik. In kurzer Zeit erscheint es schon, jetzt hier noch im September 2021. Und wir haben dir das Buch gerade geschickt. Wie war das, nach langer Schreibzeit, Arbeitszeit, dieses Buch plötzlich auf dem Schreibtisch liegen zu haben?
Hallo Florian, erstmal, das war wahnsinnig unwirklich. Also lange Zeit habe ich den Text ja nur in erst Word-Dateien, später PDF-Dateien immer wieder durchgescrollt, dann am Ende nur noch nach Kommafehlern und Fußnoten geschaut. Und ja, das jetzt so haptisch vor mir zu haben, das war krass.
Das kann ich mir vorstellen. Es sind ja auch wirklich so unglaublich viele Schritte, die man im Laufe der Zeit unternimmt, dass man sehr, sehr stark über die Idee redet. Was ist das eigentlich für ein Buch, dass man an ihr herum überlegt, dass man tatsächlich schreibt, aber auch viele, viele andere Sachen, also die Farben des Umschlags miteinander vergleichen und debattieren, keine Ahnung, nochmal auf das Impressum gucken. Solches Zeug macht man auch die ganze Zeit und viel Zeit vergeht. Wie viel Zeit ist denn vergangen, während du Süß geschrieben hast? Wann hast du damit angefangen, deinem Gefühl nach?
Also ich glaube, die Idee, die ist so das erste Mal vor 3 Jahren so ganz grob entstanden. Und dann ja, haben wir sehr lange Mails hin und her geschrieben und irgendwie sind dann so 3 Kapitel entstanden. Und bis die Idee stand, war bestimmt so ein Jahr, würde ich vielleicht, oder ein halbes Jahr vergangen. Und dann bestand der Schreibprozess ja jetzt aus den letzten 2, 2,5 Jahren. Es war also ganz schön lang.
Ja, auf jeden Fall lang, aber es ist auch echt viel passiert in der Zeit. Und mir kommt es jetzt in der Rückschau, der ich das lektorieren durfte und deswegen viel mitbekommen konnte, mir kommt es echt so vor, als wäre es auch ein sehr intensiver Prozess gewesen zu der Form und zu der total tollen, wichtigen Grundidee davon überhaupt zu finden. Und die fängt ja eigentlich schon mit dem Titel an. Süß, würde ich jetzt gar nicht erst auf die Idee kommen, dass das überhaupt mit Feminismus verbunden werden sollte. Wie kam das? Was ist diese Grundidee? Warum hast du überhaupt die Idee gehabt, ein Buch zu feministischen und überhaupt zu Fragen der Gleichberechtigung, der Kämpfe um Teilhabe zu schreiben, das Süß bereits im Titel tragen würde?
Ich glaube, da gab es so verschiedene Stränge, die zusammengekommen sind. Und einer davon war so die Idee, dass es, die ist ja jetzt auch nicht neu, dass es so bestimmte oder dass es verschiedene Figuren oder Mythen und Phantasmen rund um das gibt, was man Weiblichkeit nennen könnte. Da hatte Silvia Bovenschen, die Literaturhistorikerin, einen relativ großen Einfluss, die so ganz toll darüber geschrieben hat, wie so eine riesige Diskrepanz besteht zwischen diesen Frauenfiguren, die wir alle im Kopf haben, die wir alle durch Literatur, Kino und so weiter kennen. Also wie es eine Diskrepanz gibt zwischen diesen Figuren und den tatsächlich imaginierenden Frauen. Also wie da eigentlich ein riesiger Gap besteht. Wir haben all diese Figuren im Kopf und sie stammen eigentlich größtenteils aus einer männlich dominierten Literatur- und Kulturproduktion, könnte man sagen. Und genau, damit fing es eigentlich an, dass ich mich gefragt habe, was wären denn so Figuren, die mein Umfeld oder mich persönlich heute noch betreffen, beeinflussen, prägen. Und genau, so sind diese drei Kapitel entstanden. Und ich glaube, innerhalb der Kapitel oder innerhalb dieser Figuren selbst hat sich dann ganz viel getan im weiteren Verlauf.
Jetzt ist ja das Verblüffende an dem, was du gesagt hast. Ich würde doch instinktiv denken, wenn man überhaupt daran arbeitet, die Welt zu verändern und zu verbessern und vielleicht auch gerechter zu machen, dass man sich vor allem immer Vorbilder sucht oder auch Ideen, wie man es besser machen könnte. Und da würde man doch eigentlich Begrifflichkeiten suchen, die eben uplifting sind, wo gesagt wird, so geht es besser. Und wenn jetzt süß als Wort fällt, ist das doch erstmal für mich, keine Ahnung, Sachen mögen, das ist ein schillernder Begriff, Sachen mögen auch süß sein und toll sein, aber süß verbunden mit Weiblichkeit ist doch nicht das, was Feminismus erstmal predigt, dass Weiblichkeit süß werden solle, oder?
Nein, natürlich nicht. Ich finde, dass süß natürlich steckt da, also ja, im Titel steckt sowohl eigentlich eine Anklage als auch, das ist dann so am Schluss vielleicht die Pointe, als auch Utopie ist jetzt ein großes Wort, aber als auch eine Vorstellung dessen, wie es anders sein könnte. Aber erstmal geht es um süß als stoffliche Qualität, die mich irgendwie, glaube ich, zu dem Titel bewogen hat. Also süß ist irgendwie, was süß ist irgendwie klebrig, das ist aber irgendwie auch konsumerabel, das ist irgendwie auch angenehm, das ist nichts, was aneckt, nichts, was wehtut, sondern ja, es ist irgendwie so eine stoffliche Qualität, die ganz viele Facetten hat. Und das war das, was mich, glaube ich, so gereizt hat an diesem Wort, dass es dann am Ende auch auf den Titel geschafft hat.
Ja, in dem Buch gibt es diese Idee dann durchgespielt, sozusagen kleinteiliger. Da kommt nochmal das Wort süß vor. Es gibt nämlich auch tatsächlich eine süße Frau, über die nachgedacht wird. Ebenso eine Figur, wie du es gerade über Bovin schon gesagt hast. Und das geschieht noch zweimal, dass es auch eine sanfte Frau und eine zarte Frau gibt. Jetzt gar nicht im Konkreten, was das im Einzelnen bedeutet, sondern diese Idee, dass du solche Rollenmuster oder so etwas gesucht hast. War das sozusagen, dass du dich umgeguckt hast, wie Menschen um dich herum sich überhaupt verhalten, wenn sie als Frauen gelesen oder wahrgenommen oder sozialisiert werden?
Menschen um mich herum, aber auch ich selbst oder auch, ich glaube, ich habe auch ganz viel so aus Romanen, aus Serien, aus Filmen oder ja, mich da bedient. Und ich glaube, vor allem waren so Gespräche mit Freundinnen so oder standen am Anfang. Also ich hatte das Gefühl, dass es immer die gleichen Themen sind, über die sich Freundinnen bei mir oder ich mich bei Freundinnen beklagen. Also dass man schon wieder so ein bisschen zu nett gewesen ist, dass man schon wieder irgendwie sich ganz viel aufgeheizt hat, sich so ganz viel um andere gekümmert hat, dass man vielleicht sich wieder ein bisschen wenig zugetraut hat, sich wieder unter Wert verkauft hat. Also jetzt auf einer ganz basalen, banalen, persönlichen Ebene hatte ich das Gefühl, das sind so wiederkehrende Figuren. Genau, und ich wollte aber eben nicht auf dieser basalen, banalen Ebene verbleiben und habe mich dann gefragt, was hat das eigentlich so mit dem großen Ganzen zu tun?
Ja, und das ist in dem Buch wirklich faszinierend. Das kommt ja auch alles vor. Es gibt diese Instanz der Freundin, aber auch viele andere Geschichten, Ideen, Fragmente, die mal aus deinem Leben sein können, aber auch eben genau aus der Popkultur, aus Politik, aus ganz, ganz viele Facetten von Beobachtungen kommen einfach zusammen, wo so ein Muster klar wird, so ein kulturelles Muster eigentlich. Und das ist tatsächlich so, dass in dem Buch dann immer wieder gezeigt wird, auf immer neue Weisen, dass Frauen oder als Frauen wahrgenommene anders gelesen werden und anders gezeigt werden und in andere Rollen hineingetopft werden sozusagen. Und du hast es ja gerade schon gesagt mit diesem mit diesen Schlagworten, die du gerade hattest, das sind eigentlich oft so Rollen, die so passiv vielleicht sind, die so unterstützend, konstruktiv, eben das schwächere Geschlecht, könnte man sagen, oder?
Naja, wenn man es jetzt an einer Figur, wir können ja mal über eine vielleicht sprechen, um es so ein bisschen konkreter zu machen, wenn man es an der sanften Frau festmacht, die, also das ist eine Figur, in der es die illustrieren soll, dass Frauen einen Großteil der Sorgearbeit, der alltäglichen, wie auch gesamtgesellschaftlichen verrichten. Wenn man es daran festmacht, würde ich nicht vom schwächeren Geschlecht sprechen, weil das ja eigentlich etwas ist, was so die basale Grundlage unserer Gesellschaft bietet. Insofern weiß ich gar nicht, ob es dabei um Schwäche geht.
Und vielleicht habe ich auch gerade einfach wiedergegeben, wie genau solche Mechanismen von solchen Phänotypen oder so solchen Rollen funktionieren. Denn in diesem Kapitel beispielsweise erzählst du ja davon, wie viel Care-Arbeit, wie viel überhaupt so der Backbone der Gesellschaft eigentlich gemacht wird durch harte Arbeit, die überhaupt nicht schwach ist. Und wie es dann aber im großen Gesellschaftsnarrativ eben gar nicht wahrgenommen werden soll als Arbeit oder als Mühe oder als Kraft oder so etwas. Ist das eigentlich, was du machst, sozusagen so eine Aufdeckungsarbeit, dass du dir diese Muster anguckst, wie die sanfte Frau oder eben die Süße, und sagst, ich gucke jetzt mal genauer hin, was da eigentlich passiert, als das, was so sonst so rumkursiert an Geschichten darüber.
Mhm. Aufdeckungsarbeit trifft es vielleicht ganz gut. Also gerade im Fall von der sanften Frau oder von Sorgearbeit lässt sich das, glaube ich, ganz gut zeigen, wie das immer wieder verkitscht und naturalisiert wird, wie bis in die Anthropologie hinein da so Mythen drum gesponnen werden, Frauen als die Sammlerinnen, aber auch heute noch, wenn man von Working Moms redet, was da eigentlich alles unsichtbar gemacht wird und welche perfiden Anforderungen da bis heute an Frauen gestellt werden, was eben ja diese Doppelbelastung von Sorgearbeit wie auch Lohnarbeit betrifft.
Ich frage danach gleich weiter, aber erstmal fällt mir jetzt eine Sache auf. Ich habe jetzt ja auch schon immer probiert, habe ich in wenig letzter Zeit, glaube ich, erst gelernt, immer zu sagen, weiblich sozialisiert, weil ich das ja wichtig und sehr guten Ansatz dafür finde, das so zu machen. Aber so wie wir jetzt gerade darüber gesprochen haben und so wie mir auch das Buch dann konstruiert scheint, habe ich ja trotzdem fundamentale Einteilungen in zwei Geschlechter getroffen. Ist das nicht etwas, was eigentlich viele feministische Texte und Gedanken der letzten Jahrzehnte erschüttert haben, dass man Bücher nach so einem Sortiersystem überhaupt strukturieren würde?
Ja, und das ist ein Ansatz, den ich auch sehr wichtig finde, mit dem ich auch sympathisiere. Ich glaube, für mein Buch war es wichtig, obwohl ich nicht an Geschlechterbinarität glaube, oder das, also ist ja kein Glauben, obwohl ich der Überzeugung bin, dass es das so binär nicht gibt, war es trotzdem wichtig, für mein Buch so einen binären Rahmen zu finden. Einfach weil ich glaube, dass wir alle bestimmte Phantasmen über Männlichkeit und Weiblichkeit in unseren Köpfen haben, egal welchem Geschlecht wir uns zuordnen. Also ich will gar nicht sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ich will nur sagen, es gibt diese Vorstellungsräume und diese Phantasmenräume, die wir alle kennen und die wir abrufen und die, glaube ich, wichtig sind, um bestimmte Imagos oder sich derer gewahr zu werden, wichtig ist, um bestimmte Imagos aufzudecken, um dann im nächsten Schritt oder vielleicht nicht im nächsten, vielleicht auch im gleichen Schritt zu sagen, wir wollen das nicht und wir wollen es abschaffen. Aber so als Denkmodi finde ich so Begriffe von Männlichkeit und Weiblichkeit schon wichtig. Und nicht nur das, ich finde auch, dass es manchmal, und ich finde es aber auch ganz wichtig, dann eben wieder also das im gleichen Schritt zu kritisieren, aber ich finde, um bestimmte Dinge zu illustrieren, zum Beispiel so etwas wie Vermögensungleichheit oder Einkommensgleichheit, da braucht es leider irgendwie dieses binäre Muster. Um zu sagen, Frauen haben global 50% weniger Vermögen als Männer, muss ich irgendwie von Männern und Frauen sprechen, auch wenn ich der Meinung bin, dass es viel, viel mehr gibt als Männer und Frauen.
Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Und ich glaube, dass das sehr stark im Buch angelegt ist, dieser Gedanke, tatsächlich auf etwas zu blicken, dass man deswegen noch lange nicht anerkennt. Und das ist, glaube ich, eine große Besonderheit, weil es ja ganz stark den Mythen um Frauen und umgekehrt eben auch den Mythen um Männer, die ganz häufig von Männern oder von einer männlichen Gesellschaft ausgehen, nachgeht. Ein Begriff, der dafür ganz wichtig ist in dem Buch, sind Rudimente, über den haben wir auch öfter gesprochen.
Den wolltest du immer rausstreichen.
Ja, ich fand ihn so oft ganz lange. Aber ich finde ihn ja grundsätzlich ganz, ganz wichtig und toll für das Buch. Und damit willst du, glaube ich, so etwas beschreiben, dass ein Rudiment etwas ist, das riesige Wichtigkeit hatte, sie eigentlich nicht mehr hat, aber irgendwie noch da ist. Kannst du das ein bisschen besser beschreiben, als ich das jetzt gerade gemacht habe, was du mit diesem Begriff überhaupt probierst?
Ja, ich versuche, glaube ich, damit verschiedene Fährten zu verdeutlichen, die ich einschlage. Also das ist in Bezug auf die sanfte Frau so ein Rückblick in die Entstehung unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, nämlich nachzeichne, wie eigentlich diese Aufteilung in eine Sphäre der Produktion, eine Sphäre der Reproduktion, also auch da wieder so eine Binarität, wie das eigentlich entstanden ist. Und wie das sich in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten entwickelt hat und wie wir heute annehmen, das ist alles gar nicht so wahnsinnig ausschlaggebend für unser alltägliches Miteinander, aber wie das eigentlich immer noch die Grundlage für eben diese Imagos von Männlichkeit und Weiblichkeit bildet. Genau, und da versuche ich verschiedene Rückbezüge zu finden. Also das kann man auch im Bereich der Sexualität, da gibt es auch irgendwie Jahrhunderte, Jahrtausende alte Mythen rund um Weiblichkeit, die uns bis heute noch prägen. Und ich glaube, das ist so die Grundidee, dass es eben historisch gewachsene Vorstellungen gibt, die wir vielleicht schon für überholt halten, aber die dennoch immer noch einwirken auf uns.
Ist das Buch damit eigentlich auch ein Kommentar zu der Art und Weise, wie gerade Kritik überhaupt geübt werden kann und was gemacht werden kann? Im Buch geht es ja auch immer wieder um andere Formen von Feminismus, um andere Ideen davon, was Feminismus eigentlich zu tun hätte. Und da ist es ja auch wirklich, der Untertitel, eine feministische Kritik, ist ja auch sehr doppeldeutig. Das kann in viele Richtungen gehen, wohin sich diese Kritik richtet. Ist das Buch auch so etwas wie eine Kritik daran, wie Feminismus mit diesen Rudimenten des Patriarchats umgeht? Ist das sozusagen nicht nur eine feministische Kritik, sondern auch eine Kritik an jetzigem Feminismus?
Naja, es gibt natürlich nicht den Feminismus. Also es gibt ja ganz verschiedene Feminismen. Gerade momentan gibt es ja verschiedenste Ansätze und Strömungen, die sich mit feministischen Fragen beschäftigen. Und wenn ich etwas kritisiere, dann eine bestimmte Richtung, die ich im Buch Potenzfeminismus getauft habe, womit ich so oder vielleicht verschiedene feministische Strömungen subsumiere, die eben sehr auf die weibliche Potenz gehen oder sehr appellieren an das weibliche Empowerment, an weibliche Ermächtigung, Selbstermächtigung. Und das ist schon ein Feminismus oder eine feministische Strömung, die ich kritisieren möchte, weil ich glaube, dass da ganz viel verloren geht. Ich würde diesem Feminismus attestieren, dass er eben sehr den Fokus auf lebensweltliche Fragen richtet und so mit so einem starken appellativen und empowernden Charakter Frauen dazu auffordert, lernt eure Menstruation lieben, lernt euren Körper lieben, investiert klug in Aktien, plant eure Karriere als ein feministisches Projekt, hört auf, euch ständig für alles verantwortlich zu fühlen. Also das ist eben eine sehr individualisierende Sprache und Anrede, die ich jetzt gar nicht für per se falsch halte, die sicherlich auch ihre Berechtigung hat und die, glaube ich, auch für viele am Anfang einer feministischen Beschäftigung steht, die ich aber für alleinig für etwas sehr unzureichend halte.
Unzureichend verstehe ich gut, aber ist das nicht gleichzeitig was ganz, ganz Wichtiges? Empowern überhaupt, der Aufruf, mutig zu sein, sich sein Leben zu nehmen, all die Sachen, die du gerade beschrieben hast. Also sowohl Frauen, die endlich sich selbst Aktiendepots anlegen, als auch Frauen, die endlich Sport machen, als auch Frauen, die sagen, ich darf aussehen, wie ich möchte. Das sind doch alles Errungenschaften. Das ist ja eben vor 1, 2, 3 Generationen bei weitem nicht gegeben gewesen. Wieso wird das von dir so kritisiert?
Also ich will vorab sagen, es gibt ja auch verschiedene Begriffe oder verschiedene Verständnisse dieses Empowerment-Begriffs. Und ich glaube, gerade so für den schwarzen Feminismus heißt ja was ganz anderes als für diesen Potenzfeminismus, den ich so anfechten möchte. Mhm. Insofern will ich jetzt gar nicht so auf diesem Empowerment-Begriff rumhacken. Aber was ich grundsätzlich an dieser Idee der Selbstermächtigung kritisiere, ist, dass sie, glaube ich, nur eine sehr begrenzte Masse an Frauen überhaupt anspricht oder ansprechen kann. Also für Aktiendepots brauche ich das entsprechende Vermögen, für Sport brauche ich die entsprechende Zeit und um meinen Körper zu lieben, ja, brauche ich auch irgendwie die Muße. Und ich glaube, die ist vielen Frauen oder weiblich sozialisierten Menschen gar nicht unbedingt gegeben. Und das ist das, was ich ankreiden möchte, dass dieser Feminismus ein sehr privilegierter letztendlich ist.
Das ist in dem Buch was ganz Tolles, dass du eben in diese drei Figuren nicht hineinschlüpfst, aber sie eben sehr, sehr genau anguckst und die Fantasien, die um sie verbunden sind, die Ideen und dann aber eben auf etwas kommt, das du, glaube ich, auch gerade eben gemacht hast, dass du es dann immer wieder sozusagen realitätsabcheckst mit dem sozialen Status dieser Welt und mit tatsächlich Kapitalströmen, mit Gerechtigkeitschancen, mit Verteilungschancen und immer wieder sagst, was bedeutet das eigentlich, dass etwas so gewertet wird, wie es in unserer Gesellschaft der Fall ist, dass Frauen so und so sich zu verhalten meinen zu haben oder dass es ihnen von außen aufgestülpt wird und was steht dahinter? Eigentlich mündet das Buch deswegen für mich immer stärker von Fall zu Fall in diesen drei Fällen in so eine immer größere soziale und kulturelle und ökonomische Kritik. Man hat eigentlich immer stärker das Gefühl, da geht es gar nicht um einzelne Schicksale, dass halt eine Frau immer freundlich ist in der Konferenz und ein Mann nicht, sondern es geht immer mehr um etwas viel, viel Größeres Allgemeines. Ist das etwas, was du auch mit dieser Kritik an dem Potenzfeminismus verbindest? Weil da ja ganz häufig drin ist, dass Frauen sich selbst alleine ermächtigen sollen und selber mal irgendwie quasi sich zusammenreißen und es einfach hinkriegen sollen. Und das lehnst du, glaube ich, fundamental ab, oder?
Ja, das ist witzig, dass du das sagst, dass es im Buch immer mehr, also von Kapitel zu Kapitel vielleicht stärker rauskommt, weil ich glaube, das ist auch so in meinem Schreibprozess so gewesen, dass es für mich immer stärker rauskam. Ich glaube, dass dieses Label Feminismus so populär geworden ist in den letzten Jahren, dass es sich sehr leicht, dass da zum Teil gar nicht mehr so viel drinstecken muss. Also wenn sich jetzt Olaf Scholz beispielsweise als Feminist bezeichnet und gleichzeitig einen Mindestlohn von 12 Euro fordert, dann wünsche ich mir von einem gegenwärtigen Feminismus, das zu hinterfragen, weil es gibt Berechnungen, die eben, ja, die zeigen, dass ein Mindestlohn von 12 Euro eigentlich keine feministische Forderung ist, weil am Ende eines Erwerbslebens mit 12 Euro Mindestlohn immer noch die Altersarmut steht, mit großer Wahrscheinlichkeit Altersarmut steht, die Frauen viel, viel stärker betrifft als Männer. Und das ist etwas, was ich mir wünsche, dass man eben anstatt den Fokus auf das individuelle Vermögen, sich einen feministischen Lifestyle zu kuratieren, jetzt polemisch formuliert, dass man sich weniger darauf konzentriert, sondern vielmehr eben auf die Ressourcen und verschiedenen Voraussetzungen und Möglichkeiten, die Menschen haben und die eben stark differieren.
Das soll jetzt gar nicht so stammtischartig klingen, aber als sehr grobe Meinung würde ich sagen, Kapitalismus ist ja so etwas wie moderierte Ungleichheit. Das ist ja, davon lebt ja Warenaustausch, davon Kapitalismus bedarf quasi der Ausbeutung von manchen für andere. Das ist ja ganz klar. Es muss sozusagen Ungerechtigkeit als treibenden Motor geben. Deswegen, wenn man das so behauptet, ist dann Feminismus überhaupt möglich, wie du ihn beschreibst, in so einer großen Weise? Ist der überhaupt möglich in einer kapitalistischen Gesellschaft?
In sehr, sehr begrenztem Rahmen, würde ich sagen. Also sicherlich gäbe es jetzt auch in einer kapitalistischen Ordnung Möglichkeiten, gewisse Formen der Ungleichheit einzudämmen und in eine etwas feministischere Gesellschaft zu führen. Aber ich glaube schon, oder ich bin der Überzeugung, dass Frauen oder Geschlechter, Ungleichheit und Kapitalismus sehr, sehr eng miteinander verwoben sind, genauso wie die Ausbeutung unserer fossilen Energieträger mit dem Kapitalismus verwoben sind, genauso wie neokoloniale Ausbeutungsstrukturen mit dem Kapitalismus verwoben sind. Also ich glaube, dass weder Geschlechtergerechtigkeit noch eine antirassistische Welt noch das 1,5-Grad-Ziel wage ich auch zu bezweifeln, dass es mit dem Kapitalismus, wie wir ihn derzeit erleben, zu vereinbaren ist.
Du hast ja bereits eine der Formen beschrieben, die sanfte Frau, die eben tatsächlich sanft sich sorgt, sich kümmert, unterstützend ist, die immer da ist. Vielleicht ist es manchmal die Person, die viel mehr Care-Arbeit unternimmt. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere mögliche Ausformungen, wo man sie finden kann. Und nun gibt es noch zwei weitere, nach denen ich fragen wollte, damit wir das Dreieck sozusagen vollkriegen. Die zweite ist dann die süße Frau, die tatsächlich auch so heißt wie das Buch. Und die süße Frau ist erstmal, würde ich jetzt denken, nicht so sehr am ständigen Schaffen und Arbeiten. Sie ist nicht die Arbeitsbiene, die den Laden am Laufen hält, sondern sie hat irgendwie eine andere Funktion für das ganze System. Was macht die in deiner Beschreibung?
Wichtig ist vielleicht zu sagen, dass ich süß nicht im Sinne von niedlich meine, was ja vielleicht so der naheliegendste Sinn ist, der einem im Kopf ist, sondern süß eher im Sinne von konsumerabel, eher so im Sinne von Eye Candy. Genau, und die süße Frau ist eigentlich diejenige, die Verfügbarkeit ausstrahlt, also vor allem sexuelle Verfügbarkeit und die, ja, so als ihm Imago, glaube ich, obwohl wir das vielleicht rational alle ablehnen würden, dennoch unsere Subjektivitäten prägt.
Mir ist gar nicht jetzt so richtig ganz klar diese Unterscheidung zwischen Eye Candy und konsumerabel auf der einen Seite und süß auf der anderen Seite. Ich glaube, du meinst damit vor allem, dass das süße Mädchen oder so ganz klar gekoppelt wäre nur an körperliche, äußerliche Attribute. Und die einen wären das der kulturellen Auffassung nach und die anderen nicht. Und beim anderen ist eben so dieses Erstrebenswerte immer angenehm, schmückend, bejahend zu sein. Das meinst du eigentlich mit konsumerabel, oder?
Genau. Nicht anzuecken. Und das gibt es natürlich auch so Querverbindungen zu dieser Idee von Sanftheit. Ich glaube, das ist eben nur auf einen anderen Themenbereich angewandt. Mhm.
Ja. In den Beispielen, in dem Kapitel geht es dann tatsächlich auch ganz stark um Sexualität. Das ist, glaube ich, so ein großes Beispiel, an dem du das durchspielst. Das wäre, glaube ich, auch an anderen Beispielen möglich. Dieses nicht einfach nur tätig unterstützend sein, sondern eben jederzeit verfügbar sein, da sein und so weiter. Und in dem Kapitel hast du dann das ganz stark, dass du dir richtig anguckst, solche Debatten wie MeToo, aber auch grundsätzlich die Frage überhaupt nach Kodexes von Dates und von Sexualität. Ja heißt ja, nein heißt nein und so weiter. Und eigentlich ist das ziemlich niederschmetternd, wenn man das liest, weil es dann plötzlich darum geht, dass Frauen ganz grundsätzlich in Begegnungen mit Männern einen anderen Stellenwert haben. Es ist selbst unter progressiven Gesichtspunkten in deiner Wahrnehmung, in deiner Darstellung nicht so, dass die sich gleichberechtigt begegnen. Ist das sozusagen eine Quintessenz davon, dass das in alle Poren eingedrungen ist, dass das nicht hinauszubekommen ist, selbst aus einem so intimen Ort wie Sexualität?
Ich glaube, ich würde sagen, gerade aus so einem intimen Ort wie Sexualität. Aber ich möchte es auch nicht pauschalisieren. Ich möchte nicht sagen, das geht allen Menschen, die sich als Frauen begreifen, so. Und das ist in heterosexuellen Begegnungen immer so. Ich glaube aber schon, oder das nehme ich auch so wahr, sowohl beim Lesen als auch wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, dass es da schon einen großen Gap immer noch gibt, über den Frauen selbst vielleicht auch häufig schockiert sind in der Nacherzählung und über den aber auch nicht so gern gesprochen wird, weil das was sehr Unangenehmes ist, weil man sich ja schon seit langem vielleicht als Feministin verortet und sich das nicht so richtig eingestehen möchte, welche Erzählungen einen da noch prägen. Aber was, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass ich mir vor allem Sexualität anschaue, die eben nicht von partnerschaftlicher Intimität gekennzeichnet. Also es geht da weniger jetzt so um Beziehungssexualität. Es geht da eigentlich vor allem, und das finde ich, ich glaube, soziologisch einfach interessant, es geht da vor allem um so typische Hook-up-Momente, um so One-Night-Stands, um also Begegnungen, denen vielleicht so der Performance-Druck oder also von beiden Seiten, ich will jetzt nicht nur sagen, dass da nur Frauen von betroffen sind, und ich würde es vielleicht auch gar nicht unbedingt nur auf heterosexuelle Begegnungen reduzieren, aber genau, in denen der Performance-Druck einfach noch ein ganz anderer ist.
Es war ja beispielsweise in den letzten Jahren sehr wichtig, war ja richtig ein kulturelles Meme, diese Cat-Person-Geschichte, die ja genau sowas war. Das war ja genau ein solcher Moment, wie du ihn gerade beschreibst. Erstes Date, aber gleichzeitig steckte da, glaube ich, was drin, was eben weit darüber hinausging, dass man daran ganz viel sehen konnte, so an den Figurationen, wie Männer mit Frauen, Frauen mit Männern, wie überhaupt in der Gesellschaft miteinander umgegangen wird und wie wenig Gleichheit eben in einem Moment herrscht, wo ja eigentlich sehr viel Bewusstsein darüber herrscht. Denn ich glaube, diese Cat-Person-Geschichte ist schon so berührend für viele Menschen gewesen, weil das ja Leute waren, die eben nach außen in keine crazy misogynen Ärsche waren, sondern sich eigentlich schon vieler Dinge bewusst waren und dann trotzdem auf eine solche Art und Weise daran scheitern, irgendwie gut miteinander umzugehen. Ist das sozusagen, beschreibst du in dem ganzen Buch, und vielleicht kann man das an diesem Kapitel sehr gut sehen, ist das ein Buch, das eigentlich über die gesamte Gesellschaft geht? So seltsam das immer klingt, weil das ja immer eine hehre Vorstellung ist, das überhaupt zu können. Oder ist das sehr stark ein Milieu, das du beschreibst, das hochbewusst ist, das, wo eben auch die Jungs sich sehr feministisch fühlen, alle gemeinsam irgendwie eigentlich offiziell am gleichen ziehen, die Unternehmen sagen, natürlich sind wir progressiv und so weiter. Das ist ja ein kleiner Ausschnitt der Welt, in dem so vorgegangen wird. Schreibst du in diesem Buch und in diesem Kapitel über einen solchen Ausschnitt oder ist der Ausschnitt eher symptomatisch für das große Ganze?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich schreibe bewusst über einen Ausschnitt in der Hoffnung, dass es auch über diesen Ausschnitt hinaus trägt. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, für welche Milieus man schreibt, wenn man, also das Problem an Milieus ist ja, oder grundsätzlich an Milieus ist ja, dass man nur innerhalb dieser Milieus denkt und deswegen kann ich es gar nicht so beantworten, ob ich jetzt für die ganze Gesellschaft schreibe. Ich hoffe, dass das Menschen verschiedenster Milieus was mit diesem Buch anfangen können. Aber sicher sagen kann ich das nicht.
Ja, aber ich finde das tatsächlich, also ich frage das ein bisschen blöde, weil ich es eigentlich selbst absolut bejahen will, weil für mich war das so, in meinem Leseeindruck während der Arbeit an diesem Buch, das ist ja tatsächlich, du traust dich da schon sehr persönlich auch zu werden. Du erzählst ja auch aus deinem Leben ganz kleine Momente eben im Patriarchat, die für andere Dinge stehen. Und es gibt dann eben verschiedene Formen. Es gibt einmal so eine Art Aufzeichnungen der Freundinnen, wo sich, glaube ich, ganz viel mischt und auch ganz viel verfälscht ist und auch Erfahrungen von dir selbst eingehen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht, dass du das einfach so abgepaust hast. Und es gibt viele, viele andere Sachen, wo so Situationen eben so in den Text hineinkommen. Und es waren ganz viele Sachen, die mir zum Beispiel, ich bin über 10 Jahre älter als du, viele der Dinge waren mir, glaube ich, total fremd, dass ich eigentlich dachte, okay, das ist einfach eine andere Generation, da sind Sachen anders. Und trotzdem war es mir natürlich alles nicht fremd, weil ganz, ganz viel davon eben wie so Symptome sind, wo man so ganz viel darüber sieht, wie wir alle denken und uns verhalten und miteinander sind. Und das ist ja eigentlich schon ein sehr guter Anspruch auch daran, wie man überhaupt an so eine Art Strukturanalyse rangehen kann. Mhm. Das war doch auch die Idee, warum du überhaupt angefangen hast, Biografisches einzuarbeiten, oder?
Mich würde vor allem interessieren, was dir fremd war und was dir nicht fremd war.
Also in dem konkreten Kapitel, das ist jetzt auch wieder interessant, das ist ja auch total interessant gewesen, das Buch als Hetero-Cis-Mann zu betreuen, weil es ja tatsächlich auch ans Eingemachte geht. Das geht ja ganz eindeutig um ganz, ganz viele Sachen, die mit Figuration zu tun haben, wo ich ganz oft auf der anderen Seite stand und dachte, okay, da habe ich ganz wenig drüber nachgedacht. Oder ganz oft, es gibt ja mal diesen Ausdruck vom toten Winkel oder auch blinden Fleck. Und das war für mich eine ganz häufige Erfahrung. Und in dem Kapitel gab es dann beispielsweise, da geht es, glaube ich, um was bei dieser Dating-Hook-Up-Kultur und dem Verhalten, da geht es ja auch ganz stark um Sexpositivität. Und da merkte ich völlig, dass meine eigenen Vorstellungen und Ideen und Bilder davon ganz von außen kommen eigentlich, dass ich das auch aus so einem kulturellen, dass ich das so kulturell so ableite, dass ich eigentlich einen ganz voyeuristischen Blick darauf nur habe, dass ich einfach nur denke, wow, es ist so frei und wild und lustig und toll und ja, keine Ahnung, wie ich so krasse Raves jetzt oder was weiß ich, würde ich alles immer so exotisieren als so Orte der Anarchie und der Freiheit und so weiter. Und deswegen ist das so toll, weil das da irgendwie schon drin steckt. Da steckt auf jeden Fall drin, dass Leute so probieren, anders zu leben und sich eben eindeutig anders daten als vor 10 oder vor 50 Jahren. Und auf der anderen Seite eben dann gar nicht, weil du halt eben sehr, sehr genau hinguckst, was da für Rituale am Wirken sind und so weiter. Und deswegen ist das Buch, glaube ich, für jemanden, der eben nicht ganz drin steckt, auch immer wieder so, dass er sich wie ertappt fühlt. Und das ist ja was Tolles. Ist das eigentlich so, wünschst du dir, dass das Buch von Leuten gelesen wird, die so wie ich von außen sozusagen lesen? Oder wer sind denn die idealen Leserinnen dieses Buches?
Ich glaube, ich habe beim Lesen, also gerade beim Schreiben, meine ich, beim Schreiben des zweiten Kapitels immer an jüngere Frauen gedacht. Beim Nachdenken über diese sehr subtile Problemlage der sexuellen Selbstbestimmung. Grundsätzlich würde ich sagen, ideale Leserin. Ich habe jetzt nicht so die ideale Leserin im Kopf. Ich glaube eigentlich, also ich glaube auch, dass für eine Frau, die sich der zweiten Welle Feminismus dem verbunden sieht, dass das genauso interessant ist wie für eine 18-Jährige, genauso wie für einen 40-jährigen heterosexuellen Cis-Mann wie dich. Also hoffe ich zumindest, dass es so ist.
Ja, und das glaube ich auch. Das ist ja gerade eben das Interessante an solchen Diskussionen. Und es ist ja schon auch immer erstrebenswert, dass es aus ganz bestimmten Bubbles hinauskommt. Ich glaube, das ist auf der einen Seite tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass es so interne Diskussion und Diskurs und auch eben interne Kritik gibt, die so hin und her geht. Aber der interessante Punkt ist natürlich doch, dass man etwas auf eine Art und Weise erzählt in Büchern, die ganz, ganz viele verschiedene Lesarten bündeln kann. Womit ich zum dritten Kapitel komme, das ist eine ganz gute Überleitung, denn das dritte Kapitel handelt, glaube ich, sehr stark tatsächlich kulturelles Lesen von Frauen und überhaupt von Weiblichkeit und überhaupt so eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie man zu sein hat, die jetzt gar nicht so konkret ist wie in den beiden anderen Kapiteln, wo es ganz stark tatsächlich um Arbeit und Verfügbarkeit, das kann man sich viel genauer vorstellen. Und im dritten Kapitel gibt es etwas, das fängst du auch wieder mit einer biografischen Erzählung an, da geht es dann eben um das Zartsein und das ist erstmal eine biografische Erzählung, wo du sagst, dass dir selbst das einmal sehr erstrebenswert erschien auf eine bestimmte Art und Weise. Du nennst das dann, vergleichst das mit der Femme Fragile, dass man auf eine bestimmte Art und Weise als Frau sich suggerieren sollte, dass man zart und dadurch irgendwie erstrebenswert selbst wäre wieder für andere. Vielleicht kannst du mal erzählen von dem Kapitel, weil das ja tatsächlich ein bisschen anders verhält als die beiden anderen.
Stimmt, es gibt beim dritten Kapitel nicht so den einen Themenkomplex. Es gibt ganz verschiedene Themenkomplexe, die ich mir anschaue in dem Kapitel. Und es geht allgemein ausgedrückt darum, sich selbst weniger Mündigkeit zuzugestehen. Also sei es in Arbeitskontexten, sei es irgendwie in Flirtsituationen. Also es geht so um ein Gerieren als irgendwie unschuldiges, zerbrechliches vielleicht oder auf jeden Fall eher reagierendes als agierendes Wesen. Also das ist das, was ich mit dieser Zartheit umschreibe. Und das ist ja erstmal was sehr, sehr Harmloses, könnte man sagen, wenn jetzt irgendwie Frauen ein wenig mit den Augen klimpern, geht die Welt nicht unter. Aber ich zeige dann im Verlauf des Kapitels, dass ich das eben auf ganz, ganz viele Themengebiete so als Imago anwenden lässt, die gar nicht so ungefährlich sind. Also es geht da beispielsweise um reproduktive Selbstbestimmung, also um die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche. Und das sieht man jetzt gerade wieder in Texas, wie fragil eigentlich diese Vorstellung oder die Vorstellung ist, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen können, wie schnell das gekippt werden kann. Also es geht um ganz viele Momente, in denen Frauen eigentlich die Selbstbestimmung abgesprochen wird. Bis hin zu der Frage nach weiblicher Täterschaft, die ja auch irgendwie immer damit verbunden ist, können Frauen überhaupt Täterinnen sein, sei es nun als Sexualstraftäterinnen oder als Terroristinnen oder was auch immer. Genau, also eigentlich gibt es sehr, sehr viele Momente, in denen Frauen Mündigkeit abgesprochen wird. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr weiter Bogen, den das Kapitel schlägt. Ich glaube, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Jetzt sagst du, Mündigkeit wird abgesprochen. Das ist ja auch sehr wichtig, darüber zu sprechen. Das tust du in dem Buch auch. Und Texas oder so ist dafür bestimmt ein sehr gutes Beispiel, dass es eben tatsächlich von außen Kräfte gibt, die Frauen als das und das einteilen oder sehen wollen. Das Interessante im Buch scheint mir aber zu sein, dass du ja immer noch einen Schritt weiter gehst oder so einen Doppelschritt machst, weil es geht in dem Kapitel ja schon auch darum, dass Frauen sich das eben genau auch selbst absprechen oder dass diese Kräfte irgendwie nicht nur von außen draufgeknüppelt werden, sondern irgendwie komplizierter funktionieren. Mhm. Was ist das? Was hat's damit auf sich?
Ich musste gerade daran denken, dass Simone de Beauvoir ihrem das andere Geschlecht dieses Sartre-Zitat vorangestellt hat, halb Opfer, halb Täter, wie wir alle. Das ist, glaube ich, genau die Logik, die in das Kapitel auch folgt. Genau, also natürlich ist dieses Denken so wirkmächtig, weil Frauen es genauso internalisiert haben. Und weil das vielleicht auch etwas ist, was man, und das zeige ich ja auch an diesem persönlichen Einstieg, wo es irgendwie um so eine Sozialisation als Kind geht, was man schon sehr früh erlernt, dass es irgendwie erstrebenswert ist, als weibliche Person, eben nicht so die, den vollen Raum einzunehmen, sondern eher zu reagieren oder eher so ein bisschen zurückhaltender zu sein.
Wenn das die Diagnose des Kapitels ist, die ich sehr gut finde, dann gäbe es doch eigentlich so verschiedene, ziemlich konkrete Antworten darauf. Dann gäbe es doch eigentlich die Antwort, dann nehmen wir uns jetzt eben den Raum. Dazu hast du schon am Anfang was gesagt, dass das viel komplizierter ist, weil eben so ein nicht durch sehr konkrete Anweisungen gefülltes Empowern auch oft nur für sehr wenige Menschen überhaupt zugänglich ist. Aber dann wäre eine andere Antwort darauf auch, dass man sagen würde, ich entziehe mich diesem ganzen Spiel. Ich glaube, Queer Studies und überhaupt queeres Denken haben das ja immer wieder vorgeführt, dass sie gesagt haben, wir wollen überhaupt diese ganze Logik austricksen und uns ganz andere Images erfinden, Rollentypen erfinden, Verhaltensweisen erfinden. Aber dein Buch, das ja vielleicht von ganz anderen Beispielen ausgeht, ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es einfach sagt, wir können der Logik nur ein Bein stellen. Was ist denn dein Ratschluss aus all den Sachen, die du jetzt beschrieben hast? Gibt es da überhaupt Antworten, wie man damit umgehen kann, dass man von außen drauf geknüppelt bekommt, zart zu sein und selber es irgendwie auch noch internalisiert und dass ähnliche Spiele mit süß und mit sanft und mit ähnlichen Formationen geschehen?
Naja, die Pointe am Schluss ist dann, dass es letztendlich nicht darum gehen kann, Sanftheit oder Süße oder Zartheit zu diskreditieren und da drauf zu hauen und zu sagen, das wollen wir nicht mehr, sondern das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so fernab von geschlechtlichen Attributen denkt, ja eigentlich zutiefst erstrebenswerte Modi oder Verfahren sind, um sich durch diese Welt zu navigieren. Also sowohl Sanftheit, also die Idee, sich um andere zu kümmern, ist etwas Schönes, als auch die Idee von Süße, irgendwie jemandem so sehr zu vertrauen, dass ich mich da irgendwie fallen lassen und verschwenden kann. Und Zartheit ist ja eigentlich auch ein Begriff, der für mich persönlich, wenn ich ihn jetzt fernab von diesem Kapitel und dieser Diagnose denke, zutiefst positiv besetzt ist. Und ich denke, Das wäre so meine Vision, dass man diese, nicht nur diese Begriffe, sondern auch das, was mit dem verbunden ist, also eigentlich ein komplettes Menschenweltbild, was dahinter steht, dass man die aufwertet und das nicht nur eben in so einer Modus von einer symbolischen Anerkennungspolitik tut, sondern dass man eine Welt schafft, in der diese Attribute so lebbar sind, dass sie eben nicht für eine Hälfte der Welt reserviert bleiben, sondern dass sie für alle lebbar sind und ohne dass damit irgendwie Nachteile einhergehen.
Ja, das ist jetzt kein Marketing-Schmarrn, das meine ich ernst. Ich fand ja die drei Kapitel, die nach und nach entstanden und die du mir dann immer schicktest und dann haben wir wieder drüber geredet und weitergemacht und so, die waren für mich ganz wichtig. Aber ich finde eben diesen Schluss, das finde ich wirklich einen großartigen Schluss für das Ganze, weil er nicht einfach nur ist, dass er das dann irgendwie so zusammenschnürt oder so, sondern weil er einen eigentlich austrickst, weil er sagt, wir müssen das jetzt dialektisch angehen. Und davor hat man irgendwie auch die Süße und die Zartheit und die Sanftheit und all diese total positiven Werte verdammt, weil man gesagt hat, das ist schrecklich, was damit geschieht, dass das Leuten als Etikett an die Stirn geklatscht wird und dass sie deswegen so und so leben müssen. Und plötzlich begreift man dann, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben wollen, in der genau das erstrebenswert ist, in der das was Gutes ist, in der das alle angeht. Und das finde ich in diesem Schluss eben unglaublich schön ausgeführt. Das ist einfach für eine andere, softere, weichere, bessere Welt funktioniert, die eben auch voll mit Süße ist eigentlich. Mhm,
Ja, aber eben eine Welt, die Voraussetzungen braucht, die wir momentan nicht haben. und die nicht einfach durch Individuen so umgesetzt oder realisiert werden kann.
Zugleich wirst du da ja trotzdem dann auch ganz realpolitisch, weil das ja nicht dabei stehen bleibt, dass du einfach nur sagst, ich hätte alles gerne süßer und sanfter und softer und schöner, sondern da kommen dann ja wirklich Seiten, wo es auch darum geht, dass sich Systeme verändern lassen und dass ob im oder außerhalb des Kapitalismus durchaus Sachen regulieren lassen und anders prägen lassen und dass der Kampf dann plötzlich einer ist, der wirklich politisch und ökonomisch ist und auf ganz konkreten Ebenen geführt wird. Jetzt nickst du.
Ja, da kann ich dir nur recht geben.
Ja, ich bin gerade einfach sehr gespannt, wie es gelesen wird, was damit passieren wird. Ich habe auch gar keine richtige Schlussfrage dafür. Ich wollte nur eine Sache, die du am Anfang des Buches erzählst, nochmal sagen, weil da sagst du, dass für dich das Buch auch damit losging, dass du irgendwo gelesen hattest von Nina Powers den Satz, dass Frauen im Kapitalismus immer auf jede Frage nur antworten sollten oder würden, dass sie Schokolade essen wollen. Das wäre sozusagen so ihre Rolle im ganzen System. Und ist das jetzt nach dem Buch, ist das immer noch ein wichtiger Satz für dich, der dich beschäftigt? Oder ist das damit sozusagen weggelegt, dieses Konsumerable und so weiter? Das hast du jetzt durchgespielt und jetzt kommen neue andere Spiele.
Also du hast recht, dieser Satz, der hat mich lange Zeit beschäftigt und der war auch ein wenig oder einer der Stränge, die, glaube ich, am Anfang dieses Buchs standen. Und ich glaube, dieser Satz beschäftigt mich jetzt nicht mehr so. Ich glaube, den kann ich jetzt beiseite legen. Den habe ich jetzt für mich beantwortet in seinem Facettenreichtum. Und ja, jetzt kommen neue Spiele.
Sehr gute Antwort. Dankeschön für das Gespräch.
Danke dir, Florian.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.